Was bin ich wert? Fragt man dieses einen Chemiker, dann wird er sich die Körperbestandteile anschauen und zu dem Ergebnis kommen, Maximum 10 Euro. Bei den Physikern, Medizinern und vor allem bei den Versicherungsgesellschaften geht es schon deutlich höher. Was bin ich wert? Ich habe dann mal im Internet gegoogelt und kam dann auf das harte, ernüchternde Ergebnis, 1 Euro. 1 Euro bin ich als Mann wert, so sagte mir diese Emanzen-Seite, auf der ich gelandet bin. Allerdings auch nur dann bin ich diesen 1 Euro wert, so diese Seite, wenn ich zufällig gerade einen Einkaufswagen vor mir herschieb. Was bin ich wert? Oder was gibt uns das Gefühl, etwas wert zu sein? Ist unsere Arbeit oder die Anerkennung, die wir dafür bekommen? Ist die Liebe eines Menschen, die uns das Gefühl gibt, etwas wert zu sein oder die uns wertvoll macht? Ist das Grundgesetz und seine Versicherung, dass die Menschenwürde unantastbar ist, was uns wertvoll macht? Sicherlich ja. Alles richtig, nur was ist, wenn wir arbeitslos werden, wenn die Liebe erkaltet oder zerbricht oder der uns liebende Mensch stirbt? Ist dann unser Wert und unsere Würde mitgestorben? Was ist, wenn die Grundrechte und unsere Menschenwürde angetastet werden durch totalitäre Regime oder ganz alltäglich durch Mobbing in der Schule oder am Arbeitsplatz? Was bin ich wert? Worin besteht unsere Würde? Diese Frage hat sich mir beim Lesen des heutigen Predigttextes bei der Vorbereitung ja, so als Leitfrage herauskristallisiert, dieser entlang ich das heutige Bibelwort entfalten möchte. Ich lese uns den für heute vorgegebenen Predigttext aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2. Eine Auswahl an Versen, die Verse 4, 7 bis 9 und 15. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase, und so ward der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Der Spitzenvers unseres heutigen Predigttextes ist sicher Vers 7. An ihm allein schon kann man sehr viel von dem zeigen, wie Gott uns sieht und welche Würde und welchen Wert der Mensch bei ihm hat. Ein erstes, von Gott gebildet. Da bildete Jahwe Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und blies ihm Lebensatem in seine Nase. So wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Was sagt uns dieser Vers über den Menschen und seine Würde? Zunächst dieses erste Verb. Da bildete Gott den Menschen. Hebräisch Yatzar steckt gleich eine ganz deutlich größere Bandbreite an Bedeutungen ab, die deutlich machen, was es mit diesem einfachen Wort bilden, machen, auf sich hat. Yatzar heißt auch so viel wie dichten, erdichten, formen, töpfern. Und jetzt können wir alle diese Worte mithören. Da bildete, dichtete, erdichtete, formte, töpferte Gott den Menschen. Und dann wird gleich sehr viel von dem deutlich, was Gott uns an Würde mitgibt. Nicht wie im Sandkasten so ein Zufallsprodukt, das man da halt so irgendwie zusammenschustert. Nein, erdichtet sich Gott den Menschen. Du bist gewollt, und zwar so gewollt, wie du bist. Gott hat dich bewusst geschaffen, erdichtet. Du bist im wahrsten Sinn des Wortes ein Gedicht Gottes. Und dass er sich dann auch verwirklicht, umsetzt, formt, töpfert. Wenn wir diese weitere Bedeutungsebene hineinnehmen, dann sagt das sehr viel über Gott und auch über uns aus. Er, der Töpfer, wir, der Ton in seiner Hand, den er formt zu einem Gefäß. Ja, wozu formt ein Töpfer seine Gefäße? Nun, zum einen, dass man sie gebrauchen kann, und zum anderen, dass andere sagen, wow, der Töpfer hat es im Griff. Also zu seiner Ehre und zum Segen für andere. Auch das steckt schon in diesem ersten Wort drin. Wenn Gott den Menschen bildet, töpfert. Er, der Töpfer, der dich gemacht hat, zu seiner Ehre und für andere zum Segen. Wie das geht? Ein Gefäß wird nur dann zum Segen für andere, wenn es sich füllen lässt. Und so ist auch hier. Davon leben wir. Und nur dort werden wir zum Segen, wo wir uns von Gott füllen lassen, mit dem, womit er uns gebrauchen will, zum Segen für andere. Lass dich füllen. Wir hören auf sein Wort am Morgen, in der stillen Zeit. Lass dich füllen von ihm im gemeinsamen Gebet. Lass dich füllen von ihm durch die Gemeinschaft der Gemeinde, die uns trägt. Lass dich füllen von ihm. Und so bist du ein Segen für andere. Ein brauchbares Gefäß in der Hand des Meisters. Also, was bin ich wert, war unsere Frage. Schon dieser erste Halbsatz, da bildete Gott den Menschen, zeigt diese, mit seiner großen Bedeutungsbreite. Du bist ein Gedicht Gottes, bewusst so geschaffen, wie du geschaffen bist. Zu seiner Ehre und zum Segen für andere. Wir lesen weiter und kommen zum zweiten, Staub vom Erdboden. Da bildete Jahwe Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden. Ich meine, das ist ja schon heftig. Da ist ja nicht einmal mehr ein Euro vom Anfang. Da ist ja nichts mehr. Staub vom Erdboden. Fasst man nicht. Worum geht's? Was ist gemeint mit dieser Metapher des Staubes vom Erdboden? Mal kurze Umfrage. Hände hoch. Ganz ehrlich, wer von Ihnen töpfert oder hat schon mal getöpfert? Mal kurz Hände hoch. Wer hat schon mal getöpfert? So mit der Scheibe und Ton. Es sind doch einige. Zweite Frage. Wer hat schon mal versucht, mit Staub zu töpfern? Ah, blöde Frage. Schlechter Witz. Geht natürlich nicht. Völlig Banane. Macht man nicht. Geht nicht. Bringt nichts. Was soll dieses? Da bildet, töpfert Gott aus Staub vom Erdboden. Vielleicht das eine, sicher das eine. Die Schöpfung des Menschen ist ein einzigartiger, unableitbarer, nicht nachvollziehbarer, geschweige denn menschlich nachmachbarer Vorgang. Also Klonversuche, Embryonalforschung, wir können es in den Wind schieben, wenn wir diesen Vers ernst nehmen. Töpfern aus Staub vom Erdboden geht menschlich nicht. Auch hier wieder diese Würde einzigartig, so wie nur Gott dich machen konnte. Und das andere, das in dieser Metapher Staub vom Erdboden drinsteckt, in diesem Bildwort, der Erdboden ist der Lebensort des Menschen. Der Staub steht für seine Zeit. Oder die Möglichkeit zur Vergänglichkeit. So klagt Hiob einmal Gott in seinem Elend an und sagt zu ihm, bedenke doch Gott, dass du mich wie Ton gestaltet hast und jetzt willst du mich zu Staub zurückkehren lassen. Wenn Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden erschafft, dann signalisiert dies zumindest, ich betone es, die Möglichkeit der Vergänglichkeit. Sie haben es gehört, diese Betonung der Möglichkeit. Der Tod des Menschen ist mit der Schöpfung zumindest denkbar, wenn auch von Gott nie gewollt. Im Gegenteil. Gott wollte immer, und deshalb so haben wir es auch gelesen, der Baum des Lebens, dass der Mensch das ewige Leben bekommt. Und doch, die Möglichkeit der Vergänglichkeit ist im Staub enthalten. Und dann kommt es, wie es kommt, dass der Mensch plötzlich hören muss, Staub bist du und zum Staub sollst du zurückkehren. Was ist geschehen? Wir lesen es in unserem Predigttext. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume. Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Also Gott erschafft den Menschen und schließt mit den Worten, und siehe, es war sehr gut. Ein Gedicht. Die theoretisch denkbare Vergänglichkeit des Menschen, wie sie in diesem Bildwort des Staubes zum Ausdruck kommt, ist zunächst überhaupt kein Problem, sie ist kein Thema. Weil Gott diese Vergänglichkeit nie gewollt hat. Im Gegenteil. Er hat alles dafür getan, dass sie nicht Realität wird. Deshalb der Baum des Lebens und die Einladung von allen Bäumen, also auch vom Baum des Lebens, zu essen und damit ewiges Leben zu bekommen. Gott schafft den Menschen sehr gut und lädt ihn ein, vom Baum des Lebens zu essen, um diese letzte Form von Herrlichkeit zu bekommen. Es ist eine Einladung, schon hier in der Schöpfungsgeschichte. Gott zwingt keinem seine Liebe auf und schon gar nicht ewig. Der Baum des Lebens ist eine Einladung, zuzugreifen und damit zu sagen, ja Herr, auch ich möchte mit dir ewig zusammenleben. Der Mensch hätte vom Baum des Lebens essen dürfen und sollen. Aber was macht der Mensch? Er lässt diese Einladung links liegen und vergreift sich im einzig verbotenen Baum, dem Baum der Erkenntnis. Und jetzt kann Gott nicht mehr mit den Menschen, mit uns zusammenleben. Weil der Mensch sich auf die Sünde eingelassen hat und wenn er jetzt noch vom Baum des Lebens essen würde, auch die Sünde mit in die Ewigkeit hineinschleppen wird. Und deshalb muss Gott den Menschen vom Baum des Lebens und damit vom Leben selbst entfernen. Und nach ein paar Jahren seines Lebens wird er sterben und endgültig sterben. Zurück zum Staub. Wäre da nicht dieses Wunder, dass Gott dich und mich immer noch so liebt wie am Anfang. Er musste konsequent sein, wollte er nicht die Sünde in seine Ewigkeit hineinschleppen. Deshalb raus aus dem Paradies, weg vom Baum des Lebens. Aber die Liebe ist dieselbe zu dir und mir. Und dann passiert dieses Wunder, dass der Baum des Lebens uns flöten gegangen ist, aber wir seit dem ersten Weihnachtsfest flöten, heute schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Baum des Lebens ist tabu, weil er nicht nur den Menschen, sondern mit sich auch die Sünde ewig gemacht hätte. Und so stellt Gott an die Stelle des Baumes des Lebens das Brot des Lebens. Noch einmal mit derselben Einladung, nimm und iss. Eine zweite Chance. Der Baum des Lebens konnte den Menschen nicht von seiner Sünde trennen. Dazu brauchte es seinen Sohn Jesus Christus, der am Kreuz meine Sünde auf sich nimmt, damit ich ohne Sünde heimkehren darf zum Vater. Deshalb die zweite Chance. Nimm und iss vom Brot des Lebens. Glaube in den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Was bin ich wert, war unsere Leitfrage. Wenn wir sehen, was Gott für uns getan hat, in seinem Sohn Jesus Christus am Kreuz, wenn uns das Brot des Lebens reicht, dann kann die Antwort auf diese Frage, was bin ich wert, nur lauten, du bist unbezahlbar. Damit bin ich beim dritten. Wir haben es vorhin in eurem Lied auch gehört, stark, auch dass ihr es ausgewählt habt, zur Schöpfungsgeschichte passend, wenn ihr gesungen habt von diesem, dass Gott uns seinen Atem gibt. Da bildet Jahwe Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und er blies in seine Nase Lebensatem. Gott hat sich den Menschen erdichtet und dann hat er ihn so umgesetzt, wie er ihn wollte. Und jetzt bläst er seinen Atem in dieses Wesen, dass es lebendig wird. Das Besondere daran ist offensichtlich, wenn ich will, dass was funktioniert, dann stecke ich es in die Steckdose. Oder fahre an die Tankstelle und lasse Sprit reinlaufen und dann läuft's. Was macht Gott? Er gibt etwas von sich. Der steckt nicht nur irgendwas in die Steckdose, er gibt sich selbst. Damals gibt er seinen Atem. Am Kreuz hat er seinen Atem ausgehaucht. Der Atem und das Blut sind in der Bibel der Sitz des Lebens. In der Schöpfung gibt er uns Teil an sich. Und weil der Mensch seinen Weg ohne Gott gegangen ist, geht er weiter und gibt sich ganz. Was bin ich wert? Unbezahlbar. Damit komme ich zum vierten und letzten Punkt. eine lebendige Seele. Der Vers 7 schließt, da wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Zu was ist der Mensch geworden? Da wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Okay, nächste Frage, Seele. Okay, irgendwas in uns, irgendwas, was immer in der Kirche gelegentlich kommt. Wo sitzt die Seele? Was hat es mit der Seele auf sich, zu der ich hier anscheinend geworden bin? Was bin ich denn jetzt, wenn ich Seele bin? Hilfreich ist tatsächlich die Frage, wo denn die Seele sitzt. Im Kopf, Herz, Bauch, große Zehe. Die Woche war ich beim Zahnarzt. Ich weiß nicht, ob jemand dieses Zitat kennt. Hing direkt gegenüber, ich lag da in der Liege und wusste, was kommt. Und lese da von Wilhelm Busch, diesem Satiriker, Schlusssatz, dass die Seele im Backenzahn sitzt. Ich habe es nachempfinden können in dem Moment, als er an meinen Backenzahn gegangen ist. Biblisch nicht ganz richtig. Hebräischer Begriff für Seele ist Nefesh. Kann man auch übersetzen mit Leben, Wesen, Vitalität, Seele und Kehle. Hebräischen ein und dasselbe Wort. Wäre jetzt zu einfach zu sagen, die Seele sitzt nach alttestamentlichem Verständnis in der Kehle. Und doch ist da sehr vieles dran. Schauen wir, wie dieser Begriff der Nefesh, Seele, Kehle im Alten Testament verwendet wird. Zum einen beschreibt uns Psalm 107 die Nefesh, Seele, Kehle als ganz banal Organ, mit dem wir Wasser und Nahrung aufnehmen. Zitat, sagt Psalm 107, die hungrig und durstig waren und deren Nefesh, Kehle, Seele verschmachtete, er, Gott, hat die durstige Nefesh gesättigt und die hungrige Nefesh mit Gutem gefüllt. Also, da wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele, heißt, wir sind angewiesen auf Versorgung von ihm. Weiter, die Nefesh, Organ der Atmung. David auf der Flucht vor Saul, der ihm an den Kragen will, erschöpft kommt David an den Jordan. Und dann heißt es, und seine Nefesh, Seele, Kehle schöpfte Atem und erholte sich. Und dann merken wir schon die physische und psychische Ebene, die drinsteckt in der Seele, im Atemholen. Da sind wir auch angewiesen auf Atem, Luft, physisch und psychisch. Weiter ist die Nefesh das bedrohte Organ. Das haben wir schon im Schwäbischen, jetzt geht es mal an der Krage. Oder wenn uns jemand in die Gurgel haut, je nachdem wie arg er haut, zuge ich nicht mehr lange. Die Hexe von Endor im Alten Testament. Eine Frau, die okkulte Dinge betrieben hat. Saul hat als König einen Erlass herausgegeben, dass jeder, der okkulte Dinge treibt, des Todes ist. Jetzt aber hat er niemand mehr, wo er ihm Rat geben kann. Samuel war tot. Die einzige Idee, die er hat, diese Frau, die das anscheinend kann, soll den toten Samuel wieder von den Toten hochholen, dass er ihn fragen kann, was er tun soll. Die Frau erkennt ihn und weiß um den Todesbeschluss und sagt zu ihm, warum willst du meiner Nefesh, also um meinen Hals, eine Schlinge legen, dass ich getötet wird? Da wurde der Mensch zu einer lebendigen Nefesh, Seele, Kehle. Was heißt es für uns? Wir sind von Gott so geschaffen. Zutiefst verletzlich, abhängig, begierig nach den elementaren Dingen des Lebens, wie Essen, Trinken, Atemluft. Und warum hat uns Gott so geschaffen? Nicht, um uns da an der langen Leine darben zu lassen, sondern Psalm 23, er erquicket meine Seele. Er ist, der dich mit all dem versorgen will, was du zum Leben brauchst. In der Anlage als Seele bist du gleichzeitig zur Beziehung zu ihm hingeschaffen. Er will dich versorgen mit dem, was du zum Leben brauchst und in der Gefahr beschirmen und bewahren. Und nicht nur das, als Seele bist du auch dazu geschaffen, zum Segen für andere zu werden. Die Nefesh, Ort der Segensweitergabe. Isaak, er weiß, es geht ans Sterben, er will den Segen seinem Sohn Esau weitergeben. Sagt zu ihm, und bereite mir einen Leckerbissen, wie ich ihn liebe, und bring ihn mir her, dass ich esse, damit meine Nefesh, Seele, Kehle dich segnet, bevor ich sterbe. Da wurde der Mensch eine lebendige Seele, heißt nicht weniger als du bist berufen, den empfangenen Segen durch Bewahrung, Essen, Trinken, Atemluft auch weiterzugeben. Dazu bist du geschaffen. Und nicht nur weiterzugeben an andere, sondern ihm zurück. Denn, und damit haben wir den tiefsten Ort der Seele, hier ist die Gottesbeziehung verankert. Und die, wie sieht die aus? Im Idealfall, so wie Gott sich's wünscht, lobe den Herrn meine Seele, Kehle und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und da wird auch deutlich, Lobpreis ist mehr als was, was ich mit der Kehle mache. Wir machen jetzt eine Stunde Lobpreis. Das ist recht und nett, das ist nicht falsch. Mit der Kehle kann man Lobpreis machen, aber nicht mit dem ganzen Menschen, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobpreis ist ein Lebensstil. Der Mensch, der bewahrt wurde in der Anfechtung, Kehle, Seele, Gurgel, Krage, der gefüllt wurde von ihm mit Essen, Trinken und Atemluft und allem, was zum Leben braucht, er kann nicht anders, als diesen Segen weiterzugeben und dem Lobpreis zu antworten. Und so komme ich zum Schluss. Was bin ich wert? Du bist ein Gedicht Gottes, so gewollt, wie du bist, von Gott kostbar und kunstvoll gemacht. Und nachdem der Mensch sich auf die Sünde eingelassen hat, hat Gott alles gegeben, sich. Du bist unbezahlbar. Gesegnet und zum Segen gesetzt für andere. So sollen wir es weitergeben, ihm zur Ehre und zum Segen für unsere Mitmenschen. Amen.